Liebe Gemeinde, frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Vor kurzem habe ich gelesen, wie ein politisch korrekter Weihnachtswunsch lautet. Und zwar folgendermaßen: Wir wünschen ein frohes, gleichberechtigtes, umweltbewusstes, sozial verantwortliches, geschlechtsunspezifisches und generell antidiskriminatorisches Winterfest innerhalb der respektablen Tradition der religiösen Überzeugung Ihrer Wahl. Liebe Gemeinde, das mag korrekt sein, aber Weihnachten ist es nicht. Ich möchte den Predigttext für die heutige Christnacht noch einmal in Auszügen vorlesen. Es sind Worte, die im ersten Teil der Bibel geschrieben stehen, im Alten Testament. Sie stammen von einem Mann namens Jesaja. Und er spricht diese Worte als Prophet und kündigt damit viele hundert Jahre vor Jesu Geburt an, dass es Hoffnung gibt, dass es Hoffnung für sein Volk gibt. Und diese Hoffnung auf Erlösung, diese Hoffnung auf Befreiung wird sein Volk Israel empfangen. Und es wird übergehen auf Hoffnung für alle Menschen und jeden Menschen. Es kommt ein König, der sein Volk befreien wird. Und nicht nur sein Volk, sondern ein König, der für alle Menschen geschickt ist. Ein König, dessen Geburt wir heute feiern. Jesu Geburt. Ich lese noch einmal in Auszügen vor. Das Volk, das im Finsteren lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaft Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und schützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Ich möchte zu Beginn der Predigt ein Gebet sprechen. Von Erstaunen schauen wir auf dieses Licht, das im Finstern erscheint. Zuerst ganz unscheinbar, dann aber gewaltig. Ich bitte dich, Jesus, sei du auch unser Licht und zieh bei uns ein. Amen. Liebe Gemeinde, Finsternis, Nacht. Wer einmal ein Kleinkind hat ringen sehen mit dem Einschlafen, beim Kontrollverlust über sein eigenes Leben, als Hingabe an etwas, das mächtiger ist als es selbst, der bekommt eine leise Ahnung, was die Nacht einmal war und was sie ist. Solange die Erde steht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Tag und Nacht. So versprach es Gott den Menschen. Diese Einteilung bestimmt den Rhythmus des Lebens wie nichts anderes. Tag und Nacht bestimmen Aktivität und Passivität. Wachsein und Handeln am Tag, sich dem Schlaf und Gott überlassen in der Nacht. Und das gilt auch heute, trotz all der künstlichen Lichtquellen. Am Tag geben wir Kraft, des Nachts können wir sie sammeln. Doch die Nacht wurde seit jeher nicht immer als Quelle der Erholung und der Sammlung gesehen. Nacht und Finsternis bewirkten vieles im Menschen. Sie macht zuerst Angst, denn die Nacht erinnert an den Tod. Es kann sein, dass in der Nacht der Tod kommt und die Seele von dir fordern will. So steht es in einem Evangelium. Der Tod nähert sich aus dem Grauen der Nacht. In den Psalmen steht geschrieben, da wird die Nacht besungen als die Pest, die in der Finsternis schleicht. Die Nacht ist dem Menschen gefährlich undurchsichtig. In der Dunkelheit lauern Gefahren für die zu hütenden Herden, wie wir selbst in der Weihnachtsgeschichte hören. Diebe und andere zwielichtige Gestalten schleichen um die Behausung in der Nacht. Einsam macht die Nacht. Der Nächste, die Nächste ist nicht sichtbar. Jeder geht den Weg in den Schlaf alleine oder kann eben alleine nicht einschlafen. Umso mehr ist er oder sie sich selbst ausgesetzt. Das auch in der Trauer. Es ist Nacht, als Jesus von Nazareth Gott im Garten Gethsemane seine Zweifel und Ängste hinwirft im Gebet. Die Mächte der Finsternis hat er vor Augen. Finsternis. Nacht. Darum gibt es mehr Abendgebete als Morgengebete, weil sich Menschen auf dem Weg in die Nacht bewusst werden, ich bin angreifbar, ich bin verletzlich, ich bin endlich. In dieser Erfahrung der einbrechenden Nacht beginnen Menschen Gott zu suchen und sich selbst zu begegnen. Liebe Gemeinde, noch ist nicht das letzte Wort zur Nacht gesprochen. Die Nacht ist auch Ort der Gottesbegegnung, der ganz exklusiven Gottesbegegnung. Die alten Väter im ersten Teil der Bibel werden über Nacht zum Star. Allein Abraham, als er in der Dunkelheit der Nacht die göttliche Stimme hört, siehe gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie überhaupt zählen? Gottes nächtlichen Verheißungen nährt Abrahams Glauben. Alleine war auch Jakob in der Wüstennacht und er fragt sich, wie er denn eigentlich schlafen und man fragt sich, wie er denn eigentlich schlafen konnte, geplagt von Angst vor dem Zorn Esaus, seines Bruders, dem er zu entfliehen versucht. Erschöpft von der Flucht vor der Rache seines Bruders übermannt ihn dann der Schlaf. Und erstmals in der Bibel, lange vor der heiligen Nacht, bricht in dieser Nacht der Himmel auf. Und Gott schickt seine heiligen Boten. Die Nacht ist der Ort der intimen Gottesbegegnung mit Gott und mit sich selbst. Nicht nur im Zweifel, sondern auch im Glauben. Im Neuen Testament, in der Geschichte von Lukas, ist die Geburtsszene von Jesus in die Nacht gelegt. Es ist auch ein Kampf, der mit der Nacht verbunden ist. Es ist ein Ringen um Schutzraum, wenn die Dunkelheit anbricht unter dem Druck, dass da einer jetzt das Licht erblicken will. Kinder richten sich mit ihrem zur Welt kommen nicht an Tageszeiten. Sie kommen aus jener Sphäre, in der Tag und Nacht noch nicht geschieden sind, jenem göttlichen Raum. Das Kind Gottes kommt in der Nacht zur Welt, jenseits der Geschäftigkeit des Tages. Die Nacht konzentriert das Geschehen. Nicht nur, weil sonst alles ruht, sie schafft auch Konzentration im wörtlichen Sinn. Die kleine Lichtquelle des Feuers, das Licht einer Lampe oder Kerze, bestimmt ein neues Lichtzentrum. Der Mensch darf aus der Dunkelheit der Welt in diesen Lichtkegel des göttlichen Lichts treten. Gott ist da. Gott ist da im Licht der Krippe. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaft Frieden schenken. Diese alten Worte beschreiben, was die Finsternis durchbrechen mag. Diese Worte beschreiben, wer dieser jemand ist, den Gott in diese Welt schickt, um einer von uns zu werden. Diese Worte beschreiben, was dieser jemand tut, was er tun will als Licht für diese Welt, für die Menschen, für dich und mich. Ein Kind ist uns geschenkt, ja noch mehr, ein König ist uns geschenkt. Gott selbst, der uns in Jesus geschenkt wird. Nicht ein Gott, der seltsam fern bleibt, sondern ein Gott, der in unsere Welt eintritt. Ein Gott, der die Herrschaft antritt. Liebe Gemeinde, das mag aufs Erste vielleicht gar nicht in die Weihnachtsgeschichten passen, die vielleicht von unserem inneren Auge ablaufen. Vielerorts wird das kleine, liebliche Kind mit lockigem Haar betont. Es wird vom großen Gott erzählt, der ganz klein wird, der sich herabbeugt, um nahe zu sein. Und das stimmt auch. Aber es ist nicht alles. Es gibt eine Szene in einem Film, genannt Talladega Nights, in dem Ricky mit seinem Schwiegervater beim Essenstisch streitet. Sie streiten darüber, ob Ricky seine Gebete richtig adressiert, weil er beginnt jeden Satz seines Gebets mit liebes kleines Jesuskind, etwa 4 Kilo schwer, mit blondem Haaren und süßen Lächeln. Bitte setze deine Jesus-Babykräfte ein damit. Seinem Schwiegervater reißt der Geduldsfaden und er wendet ein, Jesus war ein Mann, er hatte einen Bart. Ricky daraufhin, ich mag den Weihnachts-Jesus am liebsten. Du kannst zum bärtigen Jesus beten, wenn du willst. Liebe Gemeinde, die Gefahr liegt nahe, dass die Weihnachtsgeschichte eine romantische Pastellfarbenerzählung wird, die so gar nichts mehr von dieser Herrschaft erzählt, von der wir in diesem Bibeltext hören. Wir lesen ja und hören bei diesem Propheten, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Ricky stellt sich auf die Beine, wenn er sagt, ich mag die Baby-Version von Jesus am liebsten. Doch auch in dieser Baby-Version ist schon hineingelegt, was im Leben, im Tod und in der Auferstehung Jesu weitergeführt wird. Liebe Gemeinde, lasst uns kurz die Herrschaft Jesu ansehen. Wie tritt Jesus diese Herrschaft an? Die erste Antwort bekommen wir, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen. Gott beugt sich hinab und lässt sich ganz ein. Lieder wurden von diesem Hinabbeugen gesungen. Zum Beispiel, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Gott entäußert sich, Gott gerät außer sich. Ganz still und leise kommt Gott in diese Welt, aber nicht vernachlässigbar. Nicht in der lauten Herberge der Geschäftigkeit dieser Welt, sondern im Hinterhof dieser Welt. Dort, wo auch ganz oft unsere Herzen sind. Im Hinterhof. Im Halbdunkeln, dort, wo es nicht so schön ist. Wo es nicht aufgeräumt ist, wo es unordentlich ist. Dort, wo nur ganz wenige hinkommen. Wie tritt Jesus die Herrschaft an? Jesus kommt zuerst zu den Ausgestoßenen der Gesellschaft. Zu den Hirten. Der nächtliche Himmel öffnet sich zuerst für die Hirten. Wir hören, dass eine Engelschar den Hirten die frohe Botschaft mitteilt, dass der Retter geboren ist. Die Heerscharen waren in antiken Kriegen dazu da, vor dem Angriff ordentlich Lärm zu machen. Warum? Um die Gegner einzuschüchtern. Gott setzt die Heerscharen der Engel auch ein, um ordentlich Lärm zu machen. Aber nicht, um einen Gegner einzuschüchtern, sondern um die frohe Botschaft zu verkünden. Um den Großen und Kleinen, den Schwachen und Starken Mut zu machen. Euch ist heute der Heiland geboren. Eure Rettung ist da, euer König ist da. So wie Gott imstande ist, die Dunkelheit außer Kraft zu setzen. Die Dunkelheit außer Kraft zu setzen für eine kleine Gruppe von Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Zwielichtige Gestalten. Genauso setzt er die Dunkelheit in jenen Herzen außer Kraft, die Jesus begegnen. Was, wenn Jesus auch unsere Dunkelheit außer Kraft setzen kann? Was, wenn Gott es ernst meint mit der Welt und seinen Menschen, mit jedem Menschen, damals und heute, gestern und jetzt? Was, wenn Jesus auch unsere Dunkelheit außer Kraft setzen will? Als König. Als König, der nahe kommt und liebt. Als König, der ein wunderbarer Ratgeber ist in unseren Zeiten der Not und Verwirrung. Als König, der ein starker Gott ist, wenn wir uns schwach und orientierungsarm fühlen, wenn unsere müden Knie wanken und unsere Schritte unsicher sind. Als König, der ein ewiger Vater ist, ein Vater, der sich um seine Kinder sorgt und sie liebt. Als König, der ein Friedensfürst ist und schenken will, was unser Herz sucht, nämlich Friede. Ein König, der schenken will, was unsere zerrütteten Beziehungen zu Vater, Mutter, Schwester, Bruder, Kinder, Enkel, Schwiegerkinder, Onkel, Tanten und viel mehr brauchen. Friede. Ein Friedefürst, der unser Herz befrieden will, unsere Fragen und Zweifel befrieden will, die Unklarheiten, welchen Job, welches Studium, welche Lebensentscheidungen auch immer uns drängen, befrieden will. Ja, dann, liebe Gemeinde, dann ist Weihnachten, wenn das geschieht. Und so tritt Jesus seine Herrschaft an. Er durchbricht die Finsternis und schenkt Licht. Als König und Herrscher, als Ratgeber und starker Gott, als ewiger Vater und Friedefürst, da schenkt er all jenen, die ihn suchen und lieben, all jenen, die sich unter seine Herrschaft stellen wollen. Ja dann, liebe Gemeinde, dann ist Weihnachten. Die Philosophin Hannah Arendt hat einmal gesagt, das Besondere am Menschen sei nicht die Sterblichkeit, das gilt auch für Tiere und Pflanzen. Das Besondere sei die menschliche Fähigkeit, etwas völlig Neues zu beginnen. Das ist unsere Hoffnung an der Krippe. Das ist unsere Hoffnung an der Krippe, neu anfangen zu dürfen. Neu anfangen. Und ich lade Sie ein, diesen Gottesdienst und das Abendmahl vielleicht als Wendepunkt zu sehen für Ihr Leben. Ein Wendepunkt, an dem alles neu werden kann. Nicht, weil wir heute genug Kraft dafür haben oder weil der Endorphin-Level nach all den Geschenken heute Abend besonders hoch ist. Nicht deswegen, sondern weil Jesus der König ist. Damals wie heute ein starker, mächtiger, ewiger Retter. Weil er Licht in die Finsternis bringt. Liebe Gemeinde, wenn es auch unser Wille ist, uns unter die Herrschaft dieses Königs zu stellen, des Gottes, der in Jesus in diese Welt kommt, dann ruft mit mir: Amen.